Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Wiener Doula Miriam, die auch unter genau diesem Namen als Doula zu finden ist, nämlich die Wiener Doula. Und Miriam erzählt uns von der Geburt ihres Sohnes. In ihrer Schwangerschaft hat Miriam sehr auf das vertraut, was die Ärztinnen und Ärzte ihr gesagt haben, und hat auch immer wieder nach Bestätigungen gesucht, die das bestätigen, was die Ärzte ihr sagen. Und weil ihr Kind immer sehr groß geschätzt worden ist, ist sie letztendlich 10 Tage vor dem errechneten Termin eingeleitet worden. Und nach einer 5-tägigen Einleitung kam ihr Sohn dann per Kaiserschnitt zur Welt. Diese Geburtserfahrung hat Miriam letztendlich dazu bewegt, auch selber Doula zu werden. In der Folge erzählt Miriam, dass unter der Einleitung, als die Geburt gerade erst losging, ihr die Hebamme Buscopan gegeben hat mit den Worten, das ist ein Wehenhemmer. Und da haben wir beide nach der Folge drüber nochmal nachgedacht und ein bisschen recherchiert. Und ich habe von einer befreundeten Hebamme herausgefunden, Buscopan ist natürlich kein Wehenhemmer. Buscopan ist ein krampflösendes Mittel, was unter der Geburt oft eingesetzt wird, damit die Frauen sich ein bisschen mehr entspannen. Und die Hebamme, mit der ich drüber gesprochen habe, hat mir gesagt, dass man natürlich den Placebo-Effekt der Worte nicht unterschätzen darf, dass die Hebamme vielleicht diese Wortwahl genutzt hat, dass das jetzt ein Wehenhemmer sei, damit bei Miriam auch die Nachricht quasi ankommt, dass die Wehen jetzt weniger werden. Also, dass da einfach quasi dieser Placebo-Effekt mit einer Rolle spielt für die Wortwahl. Aber nochmal für alle, also Buscopan ist keine Toxolyse, also kein tatsächlicher Wehenhemmer, sondern einfach ein krampflösendes Medikament. Das wollte ich vorab noch sagen. Jetzt erst einmal viel Freude mit Miriams Geburtsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du uns heute von der Geburt deines Sohnes erzählst.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Ja. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ich heiße Miriam, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin Doula und also selbstständig arbeite ich als Doula, bin aber sonst Angestellte bei der Diakonie im Flüchtlingsdienst. Da bin ich in der Sozialberatung. Und meine Familienkonstellation sieht so aus, dass ich in einer heterosexuellen Beziehung bin mit einem Mann, mit dem ich verheiratet bin. Und wir sind jetzt seit 13 Jahren zusammen. Und unser Sohn ist jetzt 1,5 Jahre alt.
Wow, ich wusste gar nicht, dass du und dein Mann schon so lange zusammen seid.
Ja, als quasi Kinder sind wir schon zusammengekommen, ja.
Wow, schön. Ein eingespieltes Team.
Ja, wobei Kinder da schon nochmal vieles durcheinander bringen.
Das stimmt. Bevor wir mit der Schwangerschaft und Geburt von deinem Sohn anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt?
Tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe immer wieder versucht, mit meiner Mutter darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob sie nicht so viel davon erzählen wollte, ich manches nicht ganz gehört habe. Aber ja, so vieles, also soweit ich weiß, verlief die Schwangerschaft sehr problemlos. Und dann war es aber so, dass die Geburt relativ schnell ging und sie aber nachdem ich geboren wurde und nachdem die Plazenta geboren wurde, hat sie sehr viel Blut verloren. Und davon erzählt sie immer wieder, dass es da so war, dass sie sich erinnern kann, wie der Arzt und mein Vater quasi so über ihr drüber standen. Mein Vater ist nämlich auch Arzt. Und darüber diskutiert haben, ob sie jetzt eine Bluttransfusion braucht oder nicht. Und sie hat gemeint, sie ist quasi so weggedriftet, während sie nur zugeschaut hat, während sie miteinander diskutieren und keiner auf sie geschaut hat. Und dann irgendwann ist sie bewusstlos geworden und ist dann aber wieder aufgewacht. Und ich weiß gar nicht, ob sie dann wirklich eine Transfusion bekommen hat oder nicht. Aber ja, so, das ist so die einzige Situation, von der sie immer wieder erzählt, eben direkt nach der Geburt, wie sie da quasi völlig ignoriert wurde und über ihren Kopf hinweg so diskutiert wurde. Davon redet sie eher als von dem Geburtsprozess selber, da weiß ich gar nicht so genau.
Ja, ich meine, das ist, habe ich schon öfter gehört, dass diese Situation manchmal direkt danach oder auch während der Geburt, wenn so über einem hinweg geredet wird, dass das vielleicht auch viel eindrücklicher ist als alles andere.
Ja, ich glaube, dass das bei meiner Mutter, also bei meiner Geburt eben so war für meine Mutter, ja.
Ja, spannend. Deine Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Nein, meine Schwangerschaft war geplant und sehr gewünscht auch.
Ja, fang mal an zu erzählen, weil es hat ja dann doch eine Weile gedauert, bis du mit deinem Sohn schwanger wurdest.
Genau, also es war so, ich hatte Beschwerden, immer wieder hatte ich Schmerzen im Unterleib und so, auch unabhängig von meiner Periode, und bin zu meiner Gynäkologin gegangen. Das war so Anfang 2021, glaube ich, ja. Und da sind wir drauf gekommen, dass ich hatte eine Goldspirale, dass die in meiner Gebärmutter gebrochen ist. Und dann wurde sie direkt entfernt, also die Teile, die man entfernen konnte sofort. Der Rest ist dann erst bei weiteren Zyklen rausgespült worden. Aber das heißt, damit war quasi die Entscheidung für mich, dass es das Thema Verhütung jetzt einmal abgeschlossen ist. Also Verhütung abseits von Kondomen. Für mich war klar, dass also weitere Spiralen oder Pille oder sowas für mich überhaupt keine Option mehr sind. Und wir haben dann aber eigentlich ab diesem Zeitpunkt gar nicht mehr verhütet, also auch nicht mit Kondom. Und das ging dann so ein Jahr lang. Und es ist, also wir haben jetzt nicht aktiv probiert, ich habe überhaupt nicht meinen Zyklus getrackt oder so, aber wir haben jetzt auch bestimmte Zeiten nicht vermieden. Und ja, nach einem Jahr circa war es dann so, dass eben ich immer noch nicht schwanger war, und dann wurde der Kinderwunsch aber schon etwas ernster, und dann habe ich angefangen, eben meinen Zyklus genauer zu beobachten, und dann ja, hat es daraufhin, glaube ich, 3 oder 4 Zyklen gedauert, bis ich das erste Mal schwanger wurde. Das hat leider in der 7. Woche dann zu einer Fehlgeburt geführt. Und genau, dann haben wir einige Zyklen ausgelassen, und circa nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann mit meinem Sohn schwanger wurde.
Genau. Magst du kurz noch von dieser ersten Schwangerschaft erzählen? Ich kann mir vorstellen, dass du erstmal sehr glücklich warst, überhaupt schwanger zu sein. Wie ging es dir und wie hast du dann gemerkt, dass das ein Schwangerschaftsverlust ist?
Also grundsätzlich war ich also unendlich froh, dass ich schwanger wurde, weil ich muss sagen, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, meinen Zyklus zu tracken, schon beim ersten Zyklus, wo es nicht geklappt hat, sehr enttäuscht war. Weil für mich hat es sich nicht angefühlt, als würden wir jetzt gerade erst anfangen zu probieren, sondern es war so, okay, ein Jahr ist es nicht passiert irgendwie. Und jetzt, ja, ich wurde da relativ schnell schon sehr nervös. Das heißt, als ich dann den positiven Schwangerschaftstest hatte, habe ich mich wirklich sehr gefreut darüber. Grundsätzlich war ich aber im Leben nicht so in einer guten Situation, weil ich hatte einen Job, mit dem ich extrem unglücklich war, und es war gerade Lockdown, beziehungsweise so einer dieser halberten Lockdowns, wo halt vieles noch geschlossen war und so, und halt das Leben noch nicht wirklich begonnen hat. Also das war eine etwas schwierige Zeit, und ich war auch sofort krank, also wirklich, also mit Fieber und allem Möglichen. Das hat sich ewig lang gezogen. Dann habe ich auch so wilde Sachen gehabt, die für mich ganz ungewöhnlich waren, wie so eine Sehnenscheidenentzündung. Also irgendwie in meinem Körper ist da schon recht viel passiert, gleich mit Beginn der Schwangerschaft. Und hatte aber sonst von den klassischen Schwangerschaftssymptomen eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nicht wirklich welche. Und dann, genau, bei dem ersten Ultraschall bei der Gynäkologin war es so, dass eigentlich vom Zeitpunkt her hätte man schon einen Herzschlag sehen können. Es wäre jetzt aber auch nicht so gewesen, dass es unmöglich ist, dass er vielleicht doch noch ein paar Tage braucht. Aber es war schon der Verdacht, dass es eben eine Fehlgeburt ist. Aber es war nicht sofort klar. Also sie hat nicht gesagt, das ist eine Fehlgeburt, sondern sie hat gesagt, sie vermutet leider, dass es eine ist, und hat mich sofort ins Labor geschickt. Dort habe ich einen Bluttest gemacht, da hat sie das Beta-HCG gemessen. Dann musste ich eben 2 Tage, glaube ich, warten und noch einmal testen, um zu schauen, wie sich das HCG verändert hat. Und dann war klar, dass es eine Fehlgeburt ist, weil das HCG extrem runtergegangen ist. Das heißt, quasi von der Information, es ist wahrscheinlich eine Fehlgeburt, bis zur finalen Wissen, es ist eine, waren es fast 3 Tage. Also das war furchtbar.
Das kann ich mir vorstellen. Und wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Hattest du eine Ausschreibung oder hast du einfach auf einen natürlichen Abgang gewartet?
Für mich war, als es dann klar war, dass es eine Fehlgeburt ist, sofort klar, dass ich nicht darauf warten möchte, dass es natürlich abgeht. Überhaupt, weil die Vermutung eben war, dass, dass es sich das Baby, sage ich mal, seit der 5. Woche schon nicht mehr weiterentwickelt hat. Das heißt, es waren schon 2 Wochen eigentlich, in denen es, also ich habe auch nicht geblutet und gar nichts. Ich hatte sonst keine Anzeichen für eine Fehlgeburt und ich wusste nicht einfach, wie lange es noch dauern kann. Es könnte auch noch Wochen dauern, bis es natürlich abgeht und das wollte ich auf gar keinen Fall. Deswegen war für mich klar, ich möchte so schnell wie möglich eine Curettage haben und ja, wurde dann auch sofort von meiner Gynäkologin ins Krankenhaus verwiesen. Dort hat sie auch schon angerufen, dass ich komme. Und dann wurde so eine Vakuumkuretage durchgeführt.
Okay. Und dann hast du ja in der Zeit nach dieser ersten Fehlgeburt, bis du dann wieder schwanger wurdest, dir schon eine Doula gesucht, was auch, glaube ich, eher ungewöhnlich ist, dass Frauen sich schon so oft eine Doula suchen. Magst du da zu kurz noch was erzählen, wie du darauf gekommen bist und wie du deine Doula gefunden hast?
Ich hatte meine Doula schon da, also lange davor eigentlich, nämlich, wie gesagt, nachdem es ein Jahr einfach so nicht geklappt hat, bin ich relativ schnell dann nervös geworden und habe mich aber in diesem Jahr auch schon viel so grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt und Podcasts gehört und Bücher gelesen und so zu dem Thema Schwangerschaft und Kinderwunsch und Frühschwangerschaft und so. Und da bin ich auf den Begriff Doula gestoßen und fand ich gleich großartig. Und dann, ja, dann habe ich über Instagram Doulas gefunden irgendwie und habe ihnen gefolgt und meine Doula, die Mona, hat mich da einfach am meisten angesprochen, sage ich mal. Und ich wusste, dass sie auch so, also wie soll man das sagen, so Beratungen oder sowas zum Thema Kinderwunsch macht und habe mir gedacht, ja, ich melde mich mal bei ihr, vielleicht kann sie mich ein bisschen beruhigen oder mir helfen, dass ich einfach ein bisschen mehr chillen kann, weil ich war wirklich sehr unentspannt. Und ja, dann war es so, dass ich die Mona schon kennengelernt habe, da wusste ich noch nicht, dass ich schwanger bin, hat sich aber, ich glaube, 2 Wochen später herausgestellt, dass ich schwanger bin. Also das war noch vor dem ersten positiven Schwangerschaftstest hatte ich meine Doula bereits.
Ah, okay, cool. Ich dachte, sie sei erst nach der Fehlgeburt gekommen, aber du hattest sie schon da. Das heißt, du hattest ihre Begleitung dann quasi auch in der Zeit der Fehlgeburt, was ja auch viel wert sein kann, wenn man da schon jemanden an seiner Seite hat.
Genau, das war so wichtig für mich. Also ich hatte sowohl meine Doula als auch meine Psychotherapeutin, die beide für mich, für den ganzen Prozess, das zu verarbeiten, damit zurechtzukommen, essentiell waren. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ohne die beiden gemacht hätte, weil es für mich sehr schwierig war, in der Zeit mein Umfeld irgendwie zu aktivieren, sondern für mich war es super wichtig, jemanden Außenstehenden zu haben, mit dem ich das, der mich begleitet in diesem Prozess einfach, ja.
Ja, hattet ihr denn bei der ersten Schwangerschaft schon im Umfeld erzählt, dass ihr schwanger seid?
Ja, also ich habe, ich glaube 2 Wochen bevor ich von der Fehlgeburt erfahren habe, habe ich meinen engsten Freundinnen und meiner Mutter, meinem Vater und meinem Bruder gesagt, dass ich schwanger bin, mit der Hoffnung, dass wenn etwas passieren sollte, also wenn es zu einer Fehlgeburt kommen sollte, dass ich mein engstes Umfeld als Unterstützung habe. Also es war für mich eine bewusste Entscheidung, dass ich noch vor dieser absurden 12-Wochen-Regel mein nahes Umfeld einweihe, eben genau, weil ich wollte, dass sie für mich da sind, wenn etwas passiert. Leider hat sich herausgestellt, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Also meine engsten Freundinnen waren super schön für mich da. Das war gar nicht das Thema, sondern meine Familie war völlig überfordert. Sie hatten keine Ahnung, wie sie mit mir umgehen sollen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und haben es nicht geschafft, für mich da zu sein, weswegen ich dann auch in der zweiten Schwangerschaft damit anders umgegangen bin als in der ersten.
Ja, das ist sehr schade zu hören. Es tut mir sehr leid für dich und ich glaube, es geht vielen Frauen so. Was hättest du denn in der Zeit von deiner Familie gebraucht? Was wäre denn hilfreich gewesen?
Ich glaube, meine Erwartungshaltung war gar nicht so hoch. Also hätten sie immer wieder gefragt, wie es mir geht oder einfach nur geschrieben, dass sie an uns denken und einfach, dass ich das Gefühl gehabt hätte, dass wir das gerade nicht komplett alleine durchmachen müssen. Also ich glaube, ich wollte SMS bekommen, wo drin steht, wie geht's dir? Ich denke an euch. So mehr, also ich hätte nicht gebraucht, dass sie vorbeikommen, ich hätte nicht gebraucht, dass sie anrufen, gar nichts. Ich hätte das Gefühl gebraucht, dass sie an uns denken. Ich glaube, das hätte schon so einen Unterschied gemacht, ja.
Das ist ein super Tipp und das ist sowas Simples, sowas Einfaches, das kann jeder umsetzen.
Ja. Also ich glaube, es ist, wenn man diese Informationen mal hat, ist es so, okay, gut, das ist nicht so kompliziert, das kann ich machen. Ich glaube aber, dass das Thema Trauer und Verlust so stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft, also ich glaube, die Erfahrung, dass sich das Umfeld von einem distanziert in einer Zeit, wo man sie eigentlich besonders bräuchte, weil man gerade einen Verlust durchmacht, ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Leute erleben. Ja, weil da, glaube ich, so viel Überforderung da ist und man glaubt, man muss irgendwas sagen, um es besser zu machen und das geht aber gar nicht. Und das ist auch viel zu viel Verantwortung, dass man irgendwas macht oder sagt, dass es der Person besser geht. Aber ich finde, diesen Anspruch muss man ein bisschen loswerden. Es geht nicht darum, man kann der Person meistens nicht helfen oder die Situation besser machen, sondern man kann ihm nur da sein.
Ja, absolut. Ich habe gerade das Gefühl, vielleicht müssen wir dazu nochmal separat eine Folge aufnehmen zu dem Thema. Könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden.
Ja.
Also nach der ersten Fehlgeburt hat es dann eine Weile gedauert, bis du wieder schwanger geworden bist. Wie war es dann wieder, einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand zu halten?
Das muss ich sagen, war so eine schwierige Zeit, weil natürlich einerseits die große Freude darüber, wieder schwanger zu sein und andererseits die unglaubliche Angst, dass es wieder zu einer Fehlgeburt kommt. Und die hat besonders meine Frühschwangerschaft, aber eigentlich meine ganze Schwangerschaft dominiert und irgendwie eingenommen. Ich hatte das Gefühl, dass durch die Fehlgeburt wurde mir die Möglichkeit genommen oder das Privileg irgendwie genommen, entspannt diese Schwangerschaft zu genießen, sondern es war einfach ständige Angst. Jedes Mal, wenn irgendwelche Symptome weniger geworden sind, ging es mir plötzlich psychisch sehr, sehr schlecht. Also ich hatte plötzlich eine Situation, in der es, wenn es mir körperlich schlecht ging, ging es mir psychisch gut, weil ich mir sagen konnte, wenn ich meine Schwangerschaftssymptome stark spüre, dann ist alles in Ordnung. Und wenn ich plötzlich das Gefühl habe, dass die Symptome weniger werden, ist immer die Panik hochgekommen, dass es schon wieder eine Fehlgeburt ist. Überhaupt, weil es bei der Fehlgeburt ja so war, dass ich nicht geblutet habe, sondern erst durch den Ultraschall erfahren habe, dass es eine ist und ich sonst körperlich keine Anzeichen hatte, hatte ich einfach null Vertrauen mehr in meinen Körper, dass er mir sonst irgendwie sagt, dass alles okay ist oder eben nicht, sondern ja, konnte mich da super reinsteigern.
Absolut verständlich. Du hattest dich ja in schon in Jahren davor einfach so viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie hast du dich dann für den Geburtsort entschieden und wie verlief die Hebammensuche?
Also der Geburtsort war super schnell für mich klar, beziehungsweise da haben auch mein Mann und ich eben viel drüber geredet. Es gibt also das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, da wurde der Großteil meiner Familie geboren und auch meiner besten Freundin und ihrer Familie. Und in diesem Krankenhaus ist auch so, dass eine Freundin von meinem Mann als Krankenschwester arbeitet und es ist bei uns gleich in der Nähe, also mit dem Auto sind es 6 Minuten. Das heißt, für uns war schnell klar, dass das der richtige Geburtsort ist. Und ich habe auch vor meiner ersten Geburt nie hinterfragt, ob ich überhaupt im Krankenhaus gebären möchte. Für mich war völlig klar, dass ich ins Krankenhaus gehen werde. Also Alternativen dazu gab es für mich gar nicht. Genau, und dann war es aber so, dass die Hebammensuche super kompliziert geworden ist, weil ich ja bereits eine Doula hatte und dann eine Wahlhebamme gesucht habe, die eben in dem Krankenhaus auch einen Vertrag hat. Und das ist schon mal eingeschränkt, weil ja, es haben nicht alle Krankenhäuser so viele Wahlhebammen wie zum Beispiel das St. Josef oder so. Genau, und dann hatte ich das Problem, dass die allermeisten Hebammen nicht bereit waren, mit Doula zusammenzuarbeiten, was mir bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war, diese schwierige Beziehung anscheinend in Österreich zwischen Hebammen und Doulas. Da ist mir das erste Mal klar geworden, als eben wirklich alle bis auf eine einzige Hebamme gesagt haben, sie arbeiten nicht mit Doula zusammen. Und damit war dann für mich klar, okay, es wird diese eine Hebamme werden. Und was sich für mich dann aber auch nachträglich als Problem herausgestellt hat, weil mir war die Bereitschaft, mit meiner Doula zusammenzuarbeiten, wichtiger als alles andere. Und es gab so viele Red Flags bei dieser Hebamme, die ich alle ignoriert habe. Einfach weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, so, ich will unbedingt meine Doula dabei haben, deswegen muss ich quasi deswegen muss das jetzt mit dieser Hebamme klappen, weil ich finde keine andere Hebamme, die das akzeptiert. Und ja, genau, so war das.
Und vielleicht sollten wir noch kurz dazu sagen, das Krankenhaus, für das ihr euch entschieden habt, ist ja eins der privaten Krankenhäuser. Und nur deshalb, glaube ich, wäre überhaupt es auch möglich gewesen, dass Doula und dein Partner bei der Geburt dabei sind. Ist das richtig? Weil, also ich weiß, dass viele von den öffentlichen Krankenhäusern nur eine Begleitperson zulassen, was dann in den meisten Fällen der Partner oder die Partnerin ist und die Doula vorm Kreißsaal sitzen bleiben muss.
Genau, das habe ich vergessen. Das war auch einer der Gründe, warum wir uns für dieses Krankenhaus entschieden haben, weil es mir eben so wichtig war, dass meine Doula auch dabei sein kann. Also, dass ich halt zwei Begleitpersonen mitnehmen kann.
Ja, und ich meine, das ist auch immer ein Thema, wo ich mir wünschen würde, dass irgendjemand mal eine Petition startet, dass das geändert wird an den öffentlichen Krankenhäusern, dass einfach mehr als eine Begleitperson, also es muss nicht eine Doula sein, die mitkommt, aber vielleicht will man ja neben seinem Partner noch seine Mutter dabei haben oder seine beste Freundin, dass das einfach, ja, finde ich unmöglich, dass da von vornherein irgendwie Beschränkungen gemacht werden. Und natürlich sollte es auch ein Limit geben. Also ich bin nicht dafür, dass irgendwie die ganze Großfamilie mit im Kreißsaal steht oder alle Freunde und 10 Leute dann eine Party feiern. Aber die Personen, die der Gebärenden wichtig sind, sollten schon Zutritt auch zum Kreißsaal finden.
Sehe ich genauso. Ich finde es auch einfach ein Wahnsinn, dass da, ich finde, eben in die Selbstbestimmung der Gebärenden eingegriffen wird, dass das vorgeschrieben ist. Ich finde, da fängt schon an, dass nicht respektiert wird, wie Frauen gebären möchten.
Absolut. Aber nochmal zusammenfassend, also auf jeden Fall für die, die zuhören, hier in Wien, und ich glaube, dass es fast österreichweit ähnlich ist, ist halt in den öffentlichen Krankenhäusern immer nur eine Begleitperson zugelassen und in den Privatkrankenhäusern darf man meistens noch eine zweite Person mitnehmen, muss man halt immer vorher erfragen. Und ich weiß, dass in Deutschland ist es anders. Also in Deutschland ist auch in den öffentlichen Krankenhäusern oft zwei Personen zugelassen oder ist kein Problem. Sollte man immer erfragen, auf jeden Fall. Gut, also du wolltest unbedingt die Doula dabei haben und hast dir deshalb eine Hebamme ausgesucht, bei der es aber viele Red Flags gab. Wie ging es dir denn in der restlichen Schwangerschaft? Konntest du dich irgendwann so ein bisschen in die Schwangerschaft rein entspannen oder war die ganze Zeit diese Angst da? Und wie hast du dich dann auch konkret auf die Geburt vorbereitet?
Nein, leider ging meine Schwangerschaft sehr unentspannt weiter. Auch bei der Schwangerschaft war es so, dass ich ganz viele gesundheitliche Probleme hatte, in der Hinsicht, dass ich super viel krank war. Wirklich, also im 2-Wochen-Takt. Ich war quasi 2 Wochen gesund, dann war ich wieder 1 bis 2 Wochen krank, dann war ich 2 Wochen gesund. Es ging wirklich einfach bis so zum 7., 8. Monat ging das so. sechsten, siebten Monate. Hatte dann auch Covid und ja, alles Mögliche. Plus ich hatte in, ich glaube, das war fünftes Monat, an Ende viertes, Anfang fünftes Monat, hatte ich leichte Blutungen. Und das war an einem Sonntag, bin ich ins Krankenhaus gefahren und dort hat mich eine andere Gynäkologin untersucht, die zu mir gesagt hat, ich habe eine Plazenta Previa. Etwas, was mir meine Gynäkologin nicht gesagt hat. Meine Gynäkologin hat mir nur ab dem Ultraschall, wo ein Herzschlag eben zu sehen war, hat sie zu mir gesagt, ich darf keinen Sport mehr machen. Ihr war völlig egal, dass ich mich damit aber sehr gut gefühlt habe. Also sie hat gesagt, ich darf keinen Sport mehr machen, ich darf keinen Geschlechtsverkehr mehr haben. Und hat mir alle möglichen Verbote auferlagt. Und als ich quasi wissen wollte, warum, also was hat sie gemeint? Nein, wir wollen ja nicht, dass es wieder zu einer Fehlgeburt kommt. Und ich war aber so vulnerabel, sage ich mal, in dieser Situation, dass ich ihr auch einfach so vertraut habe und ich selber so viel Angst hatte vor einer weiteren Fehlgeburt, dass ich das einfach hingenommen habe und nicht weiter hinterfragt habe, bis ich dann eben mit Blutungen bei der anderen Gynäkologin war und die mir gesagt hat, ich habe eine Plazenta Previa, etwas, was die Empfehlungen meiner Gynäkologin erklärt, etwas, was sie mir aber nicht gesagt hat, dass sie deswegen macht. Und da habe ich mich wieder, also das war für mich richtig schlimm, weil ich nicht glauben konnte, dass meine Gynäkologin entschieden hat, mir diese Information vorzuenthalten. Und ich bin mir sicher, dass sie das gemacht hat, weil sie bei den allermeisten Frauen so bis zur 20. Schwangerschaftswoche weggeht. Also die Plazenta sich vom Ausgang, sage ich mal, weg entfernt. Muttermund weg entfernt wieder. Und sie entschieden hat, quasi mich dann nicht mit dieser Information zu stressen oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe sie nicht gefragt, sondern ich habe einfach sofort entschieden, Gynäkologin zu wechseln, weil ich halt null Vertrauen mehr in sie hatte. Ja, und dann ging es halt los, dass ich eine neue Gynäkologin suchen musste. Da habe ich dann meine Hebamme meine Empfehlung gefragt und ja, bin dieser Empfehlung dann auch nachgegangen, habe die kennengelernt und habe mich grundsätzlich bei ihr wohlgefühlt. Was mir diese Gynäkologin aber nicht gesagt hat bis zum Ende, dass sie zu meinem Geburtstermin auf Urlaub ist. Aber hat mir ab der 20. Schwangerschaftswoche eingeredet, dass mein Sohn so irrsinnig groß ist und sie mich deswegen 10 Tage vor errechneten Termin einleiten möchte.
Okay, also du hattest auch mit deiner ursprünglichen Gynäkologin geplant, dass sie mit ins Krankenhaus kommt zur Geburt, dass du quasi sowohl eine Wahlhebamme dabei hast, als auch eine Gynäkologin, die du kennst.
Genau, also das war eher auch Zufall, dass meine Gynäkologin auch einen Vertrag mit dem Krankenhaus hat. Also weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da auf jeden Fall Rücksicht drauf genommen hätte, aber hat sich in dem Fall so ergeben, ja.
Okay, und dann war die neue Ärztin, die dann auf einmal sagte, das Kind ist zu groß, wir müssen einleiten, bevor ich in den Urlaub fahre, was sie nicht gesagt hat, was aber vielleicht eventuell der Grund gewesen ist.
Ja. Genau, also ja, es ging dann eben so weiter, dass ich eben sehr viel krank war. Ich habe auch einmal eine Nacht im Krankenhaus dann verbracht, weil es mir so schlecht ging. Und daraufhin hat mich dann meine Gynäkologin, die zweite Gynäkologin, hat mich dann auch in den frühzeitigen Mutterschutz geschickt, wobei sie mir schon Wochen davor gesagt hat, ich soll mir überlegen, wie lange ich noch arbeiten möchte, weil ich halt wirklich so viel krank war. Und natürlich in der Arbeit war es auch schon unangenehm, dass ich einfach die ganze Zeit krank war. Das heißt, das war sowieso kein Zustand, der irgendwem geholfen hat. Und genau, dann war ich mit dem sechseinhalbten Monat im kurzzeitigen Mutterschutz.
Wie ging es dann weiter mit dieser Diagnose großes Kind? Da können wir ja vielleicht auch kurz noch unser Doula-Wissen hier gleich mit einbringen. Allein der Verdacht auf ein großes Baby, also nur wenn irgendein Arzt das mal ausspricht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es Interventionen unter der Geburt gibt. Ja? Also es wird irgendwie, glaube ich, oft so ein bisschen vielleicht auch nicht ernst genommen, was für eine Auswirkung das später auf eine Geburt haben kann, wenn die Ärzte von vornherein immer sagen, großes Baby, großes Baby.
Genau. In meinem Fall war es auch nicht nur die Gynäkologin, sondern ich war auch bei dem Organscreening für die Pränataldiagnostik und dort haben sie mir auch gesagt, dass das Kind irrsinnig groß war. Er war immer so 95. bis 97. Perzentile bei diesen Messungen. Und meine Hebamme hat dann auch gemeint, ja, also wenn er so groß ist, dann müssen wir einleiten und so. Und ich habe zum Beispiel meine Hebamme gefragt, so, ja, aber erhöht nicht deine Einleitung die Wahrscheinlichkeit auf einen Kaiserschnitt? Und ihre Antwort war, nein, bei mir nicht. ja, so viel zu Red Flags, die es gab. Genau. Ja, also meine Plazenta Previa ist weggegangen zum Glück. Das heißt, das stand einer vaginalen Geburt eigentlich nicht im Weg. Aber ja, es haben mir alle Leute, also alle Fachpersonen um mich herum eingeredet, dass eben mein Kind zu groß ist und dass eben 10 Tage vor errechnetem Termin eingeleitet werden muss.
Hast du dich dann damit einfach abgefunden oder wie ging es dir mit dieser Entscheidung und kam es dann dazu?
Zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise auch meine ganze Schwangerschaft lang, hatte ich das Gefühl, ich muss einfach diesen Ärztinnen vertrauen. Für mich war, also ich komme aus einer Ärztinnenfamilie und ich bin einfach damit aufgewachsen, dass man dem Gesundheitssystem, dass man Ärztinnen vertrauen kann, dass sie eben wissen, was sie machen und dass sie das ja gelernt haben und alles. Und damit bin ich halt auch in die Schwangerschaft gegangen und habe mir gedacht, so, ich habe mich ein bisschen ausgeliefert gefühlt, so, also die Option, irgendwas davon zu hinterfragen, habe ich nicht wirklich gesehen, sondern meine Reaktion darauf war eher, dass ich Sachen im Internet gelesen habe, die diese Empfehlung der Ärzte bestätigt hat beziehungsweise unterstrichen hat, dass das eine gute Idee ist. Ich habe dann eben Studien gefunden, wo es eben darum ging, wie die Wahrscheinlichkeit auf weiß nicht, Schulterverletzungen und ich weiß nicht, was bei Babys erhöht ist, wenn sie eben zu groß sind und alles Mögliche. Also ich habe dann irgendwie versucht, für mich einen Weg zu finden, das zu akzeptieren. Und das war halt mein Weg, mich darüber weiter zu informieren und Sachen zu lesen, die das bestätigen und unterstreichen, dass das eine gute Idee ist. Und meine Doula hat eh immer wieder versucht, da ein bisschen eine Gegenstimme zu sein. Und ich konnte darauf überhaupt nicht eingehen. Ich war nicht zugänglich dafür. Und ja, ich war einfach alles mit so viel Angst verbunden und ich hätte auch in dem Zustand, in dem ich während der Schwangerschaft war, die Verantwortung nicht tragen wollen, dass ich etwas gegensätzlich zur Empfehlung der Ärztinnen mache.
Wann wurde die Geburt dann eingeleitet?
Tatsächlich 10 Tage vor errechnetem Termin hat die erste Einleitung stattgefunden. Auf die hat dann ein Wehensturm gefolgt. Also sie haben mir so ein Hormonplättchen eingesetzt und haben gesagt, ja, jetzt kann ich mal schlafen gehen und so. Jetzt wird sich die nächsten irgendwie 7 bis 9 Stunden mal gar nichts tun. Bei mir ging es nach einer Stunde komplett arg mit Wehen los. Ohne Pause, also Wahnsinn. Ich habe wieder mal keine Ahnung gehabt, dass das nicht normal ist und habe echt erst Stunden. Ich hatte von meiner Doula im Krankenhaus mit ein Tänzgerät und mit dem Tänzgerät habe ich das dann relativ gut auch ausgehalten. Und nach ein paar Stunden war es aber echt, ich würde sagen, nach so 3 Stunden mitten in der Nacht irgendwann, hat dann mein Mann gesagt, so okay, weil wir waren ja die ganze Zeit in dem Zimmer, also wir waren nicht im Kreissaal oder so. Einfach in dem normalen Zimmer, wo wir dann auch geschlafen haben. Und hat dann mein Mann irgendwann gesagt, ja, also er will jetzt mal die Hebammen fragen gehen, ob das normal ist. Und irgendwie, ja, weil es ja eigentlich geheißen hat, dass jetzt Stunden mal nichts passiert. Dann haben die Hebammen mich in den Kreissaal geholt und haben ein CTG gemacht und haben gesagt, okay, das ist gar nicht normal, was da gerade passiert. Und dann haben sie meine Hebamme angerufen, die war auch super schnell da. Und die hat mir dann Wehenhemmer gegeben, also Buscopan hat sie mir dann gegeben. Und damit hat es auch sofort, also super schnell, genauso schnell, wie es angefangen hat, eigentlich wieder aufgehört, die Wehen. Und dann haben sie uns schlafen geschickt und gesagt, okay, wir sollen jetzt mal schlafen. Genau, auf jeden Fall dann war es so, dass wir schlafen gegangen sind. Ich hatte keine Wehen mehr und ein paar Stunden später in der Früh hat dann die zweite Einleitung begonnen. Die war in Form von Tabletten, die ich in einem Abstand von, ich glaube, 4 Stunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nehmen musste. Und da gab's da haben sie mich dann alle 4 Stunden auch in der Nacht aufgeweckt, dass ich diese Tabletten nehme. Auch irgendwelche Hormone, ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie geheißen haben. Und die haben bei mir gar nichts gemacht. Also man hat dann am CTG noch wirklich, also ich glaube, weiß nicht, 4 dieser Tabletten, also echt nach so 12 Stunden oder so, hat man zwar am CTG Wehen sehen können, aber ich habe sie überhaupt nicht gespürt und mein Muttermund hat sich auch überhaupt nicht verändert. Also alle Wehen, die ich bis dahin hatte, waren völlig ineffektiv. Also sie haben bei meinem Muttermund nichts verändert. Dann, nachdem mir quasi die letzte erlaubte Tablette dieser Einleitung gegeben wurde, haben sie gesagt, ja, okay, das hat nicht geklappt, jetzt fahrt ihr wieder nach Hause. Und mein Mann und ich packen unsere Sachen, fahren nach Hause und dann sitzen wir zu Hause und denken uns so, was ist hier eigentlich gerade passiert?
Wie lange wart ihr im Krankenhaus insgesamt?
Das war Sonntag bis Mittwoch. Mittwoch in der Früh haben sie uns dann nach Hause geschickt, glaube ich, war es dann.
Okay.
Ja. Und ja, es war einfach so absurd, wie wir dann da wieder zu Hause sitzen, nachdem sie mir eben die halbe Schwangerschaft eingeredet haben, wie unglaublich wichtig es ist, dass eingeleitet wird. Und jetzt plötzlich ist es so okay, dass es nicht geklappt hat und schicken sie uns halt einfach wieder nach Hause. Wir wussten irgendwie gar nicht, was uns passiert. Ich war völlig fertig zu Hause und habe dann meinen Mann gebeten, dass er bitte noch einmal meine Gynäkologin anruft und in Ruhe sich jetzt erklären lässt, was jetzt eigentlich passiert ist und warum das jetzt okay ist, dass wir jetzt wieder zu Hause sind und was jetzt eigentlich der Plan ist und so. Und dann hat sie erklärt, ja, also dass jetzt nach den 2 gescheiterten Einleitungsversuchen das Risiko bei einer weiteren Einleitung größer ist als eine spontane Geburt bei großem Baby. Und dann war es so, okay, gut, das heißt, jetzt warten wir einfach, bis es irgendwie von selber losgeht und ich bin halt immer wieder zur Untersuchung, also ich glaube eh jeden Tag jetzt zu Untersuchungen da, aber ja, jetzt machen wir mal nichts. Was dann aber passiert ist, ist, ich weiß nicht mehr, ob das das war derselbe Tag am Abend, war ich mir nicht sicher, habe ich mich jetzt angepinkelt oder ist meine Fruchtblase geplatzt oder halt gerissen. Und habe ich meine Hebamme angerufen, habe erzählt, irgendwie, was die Situation ist und dass ich mir unsicher bin, was jetzt genau passiert ist. Hat sie gesagt, ja, treffen wir uns im Krankenhaus und sie macht einen Abstrich, quasi einen Test und schaut, ob es Fruchtwasser ist, das abgegangen ist oder nicht. Dann waren wir dort und hat sich herausgestellt, es ist Fruchtwasser und es ist jetzt nicht die Fruchtblase also ganz geplatzt, sondern anscheinend ist irgendwo ein kleiner Riss gewesen, weswegen es ein bisschen rausgeronnen ist, sage ich mal. Und dann war es so, dass sie mir wieder dieses Blättchen eingesetzt, also sie haben dann überhaupt nicht gewartet, dass es irgendwie losgeht, sondern ich glaube eine Dreiviertelstunde, nachdem ich das Gefühl hatte, dass Fruchtwasser abgegangen ist, sind wir im Krankenhaus gewesen und 20 Minuten später haben sie mir schon die 2. Einleitung gegeben. Das heißt quasi, es war so eine Stunde, vielleicht 1,5 Stunden zwischen Fruchtwasser geht ab und die 3. Einleitung startet, wieder mit demselben Plättchen wie bei dem ersten Einleitungsversuch. Und das hatte ich dann die ganze Nacht drinnen bis so 7 Uhr in der Früh. Und ich hatte in der Nacht wieder eine Untersuchung des Muttermundes und da haben sie auch gesehen, dass sich überhaupt gar nichts tut. Ich hatte auch gar keine Wehen und überhaupt nichts. Und dann ist eben, weil zu dem Zeitpunkt war meine Gynäkologin schon gar nicht mehr da, sondern die war bereits auf Urlaub, ist ihre Vertretung gekommen und der war überhaupt der Beste. Der ist gekommen, hat mich untersucht und hat seine Hand auf meine Hüfte, also auf meine Hüfte gelegt, so seinen Daumen auf meinen einen Hüftknochen und seinen kleinen Finger auf meinen anderen Hüftknochen und hat zu mir gesagt, naja, aber da passt dieses Kind wahrscheinlich eh nicht durch. Und meinte, ja, also er sieht da jetzt überhaupt keinen Sinn mehr zu warten, ob diese Einleitung funktioniert. Er findet, wir sollten jetzt einen Kaiserschnitt machen. Und zu dem Zeitpunkt waren es halt schon fast 5 Tage, die wir quasi mit dieser Geburt verbracht haben. Und wir waren einfach völlig fertig. Ich konnte auch gar nicht mehr und war, Also als sie dann meinten, okay, es wird jetzt ein Kaiserschnitt, war ich schon noch sehr traurig, aber es war dann auch keine Überraschung mehr. Ich habe mich dann in der Nacht auch schon, haben sie mir auch schon die Unterlagen gegeben und haben gesagt, ich soll mich mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass es ein Kaiserschnitt werden könnte. Und ja, zum Glück, weil sie nicht in einer Notsituation oder so war, hatte ich auch noch die Möglichkeit, einige Fragen zu stellen. Aber ja, dann kam es an dem Vormittag schon zu einem Kaiserschnitt und um 12.52 Uhr war mein Sohn dann da.
Wie hast du diesen Kaiserschnitt erlebt? Und vor allen Dingen, du hast mal zu mir den Satz gesagt, bei deiner Geburt waren alle anwesend, nur nicht die eine Person, die du da haben wolltest, nämlich deine Doula.
Nein, so stimmt es nicht ganz, weil mein Mann war definitiv wichtiger als meine Doula und der war die ganze Zeit an meiner Seite. Aber quasi was so Geburtshelferinnen angeht, ja, waren alle dabei, bis auf meine Doula, weil, ja, ich weiß nicht, da ist, also sie hat eh gesagt, sie kommt jederzeit, wenn ich möchte. Ich hatte irgendwie die Hemmung, ihr zu sagen, dass sie kommen soll, weil halt irgendwie die Geburt nie wirklich losgegangen ist. Ich kann auch jetzt nachträglich nicht genau nachvollziehen, warum ich nicht gesagt habe, sie soll einfach kommen. Ja, war eben dann so, dass sie nicht da war, aber nein, mein Mann war an meiner Seite und grundsätzlich der Kaiserschnitt war dann, also der Kaiserschnitt selber war dann okay. Ich hatte eben, wie gesagt, im Vorhinein die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ich habe auch gesagt ihm, dass ich möchte, dass sie mir sofort nach der Geburt auf die Brust legen. Ich möchte ihn sehen und halten können. Ich war schon bis zu einem gewissen Grad vorbereitet auf einen Kaiserschnitt, aber nicht so, wie ich es jetzt nachträglich gerne gehabt hätte. Also jetzt weiß ich natürlich auch sehr viel mehr über Kaiserschnitte und hätte das gerne vorher schon gewusst. Aber ja, es war okay, er ist zu mir auf die Brust gekommen, ich durfte ihn halten und erst dann wurde er vom Kinderarzt weggebracht und mein Mann ist dann mit ihm mitgegangen und ich habe nie gefragt, wie genau das war, aber ich vermute, dass sie mich nach dem Kaiserschnitt wirklich voll gepumpt haben mit Medikamenten, weil, wie gesagt, mein Sohn ist kurz vor 13 Uhr geboren und ich war bis 18 Uhr im OP dort beim, also neben dem OP im Aufwachraum und mein Mann und hatte meinen Sohn im, also sie haben dann, also mein Mann ist mitgegangen mit unserem Sohn und dann sind sie direkt ins in unser Zimmer zurückgegangen und mein Mann war einfach bis am Abend alleine mit unserem Sohn und hatte ihn auf der Brust und hat ihn gehalten und so. Und ich war die ganze Zeit in diesem Aufwachraum, mehr oder weniger alleine. Und es sind immer wieder Krankenschwestern gekommen. Also das war auch nicht meine Hebamme, sondern das waren Krankenschwestern, die ich nicht kannte. Und haben geschaut, wie es mir geht, ob ich meine Füße schon bewegen kann, weil sie haben gesagt, solange ich meine Zehen und meine Füße nicht bewegen kann, können sie mich nicht ins Zimmer zurückbringen. Und das hat bei mir unglaublich lange gedauert. Und ich bin auch die ganze Zeit in so einem Zustand zwischen Wachsein und Schlafen gewesen. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder aufgewacht bin in Panik, so, oh mein Gott, ich kann mich jetzt ja nicht um mein Kind kümmern. Also für mich war es in dem Moment so wichtig, dass ich kann es gar nicht anders erklären, aber dass mein Sohn nicht bei mir war, weil ich wirklich immer wieder in so Panik aufgewacht bin, so, oh mein Gott, ich kann mich nicht um mein Kind kümmern, ich kann mich nicht um mein Kind kümmern. Das war für mich so präsent, der Gedanke, dass ich gerade nicht in der Lage bin, mich um mein Kind zu kümmern. Und ja, ich mir jedes Mal, wenn ich dann gemerkt habe, ah, er ist nicht da, war es für mich erleichternd. Ich wusste aber nicht, wo er ist. Also ich wusste, habe es nachträglich erfahren, dass er und mein Mann die ganze Zeit zusammen im Zimmer waren. Ja, das ist echt ein bisschen schwammig, die ganze Erinnerung, weil ich eben in so einem Zustand zwischen Schlafen und Wachsein war die ganze Zeit. Ja.
Ich erkläre das immer gerne wieder, diesen Zustand, weil also dieser Gedanke kommt einem vielleicht erstmal komisch vor, dass es dir wichtig war, dass du in dem Moment dich um deinen Sohn nicht kümmern konntest. Und dass das deshalb sozusagen gut war, dass er nicht bei dir war, aber dein Körper war ja in einem künstlichen Freeze-Zustand durch die Spinalanästhesie. Und eigentlich ist es ja dann intelligent, dass der Körper sagt, ah, okay, das Baby sollte jetzt lieber nicht hier sein, weil ich kann es gar nicht halten, es könnte runterfallen, ich könnte ist nicht aufheben und so weiter. Also es klingt so ein bisschen paradox, aber es macht eigentlich, wenn man es vom Körper her aussieht, macht es Sinn, was du da gespürt hast.
Ja. Voll, also das war, ja, ganz verrückte Zeit irgendwie in diesem Aufwachraum. Ja, das war, also als wäre das so eine ganz eigene Zeit für sich gewesen. So, ich war nicht mehr schwanger, aber ich war auch noch nicht Mama. Also ganz komisch irgendwie. Genau, und dann bin ich, als ich dann wieder meine Füße bewegen konnte, bin ich zu meinem Mann und meinem Sohn ins Zimmer gerollt worden in diesem Bett. Und ja, da waren sie dann. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich jetzt an die ersten Momente mit ihm gar nicht so genau erinnern. Ich glaube, ich war immer noch nicht ganz da. Ja, war arg, ja.
Hat dein Sohn in der Zeit, wo du im Aufwachraum warst, eine Flasche bekommen oder hast du ihn dann zum ersten Stillen angelegt?
Nein, er hat zum Glück keine Flasche bekommen. Er lag wirklich ununterbrochen auf der Brust von meinem Mann. Und ich habe ihn dann direkt angelegt, als ich ins Zimmer gebracht wurde, ja.
Und wie groß war er eigentlich?
Er hatte fast 4,5 Kilo. Also er 4,3, glaube ich, waren, genau, 4,32 oder so.
Ja, also schon ein großes Baby, aber nicht.
Nein, also er war definitiv ein großes Baby. Er war jetzt aber auch kein, weiß nicht, 5 Kilo Baby oder so. Er hat auch einen sehr großen Kopf. und war, also er hatte 52 Zentimeter und 37,5 Zentimeter Kopfumfang. Also er war kein kleines Baby, das ist klar, ja. Aber es haben ganz viele Frauen Babys mit sehr ähnlichen Maßen auch bei der ersten Geburt problemlos geboren. Also er hatte keine Größe, die diese Interventionen gerechtfertigt haben. Nein, das weiß ich jetzt.
Ja. Wie lange warst du dann im Krankenhaus und wie ging es dir in den Tagen und auch Wochen nach dieser Geburt?
Er ist geboren an einem Donnerstag und wir sind am Montag zum Mittag nach Hause gegangen. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Also es waren quasi 4 Tage beziehungsweise 3 Tage und 2 halbe Tage. Und wie ging es mir in der Zeit? Also in Bezug auf das Wochenbett im Krankenhaus bin ich sehr froh, dass ich mich für dieses Krankenhaus entschieden habe, weil ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Die Hebammen, die angestellten Hebammen im Krankenhaus, aber auch die Kinderkrankenschwestern dort waren wirklich ausnahmslos so unglaublich lieb und hilfsbereit und also da haben wir uns so gut aufgehoben gefühlt. Ich hätte es echt gar nicht anders gewollt. Dadurch, dass es ein relativ kleines Krankenhaus ist, war es auch so, dass einfach ich habe auf diesen Knopf gedrückt und innerhalb von Sekunden hat sich's angefühlt, ist jemand bei uns im Zimmer gewesen. Also ich war habe mich wirklich super gut betreut gefühlt, habe mich urwohl gefühlt. Sie haben mich unterstützt beim Stillen auch, weil mir das ultra wichtig war, was ich ihm vorher nicht wusste, aber dann war er da und plötzlich war es mir unglaublich wichtig, dass das mit dem Stillen klappt. Und ich hatte aber ganz schlimme Schmerzen, also sehr wunde Brustwarzen. Und sie haben mir dann, genau, und beim Anlegen hatte ich Probleme und so, und sie haben mir dann ein Stillhütchen gegeben, das ich eine Zeit lang, also circa eine Woche lang nicht losgeworden bin oder fast 2 Wochen. Aber ja, grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass ich dort gut aufgehoben war. Sie haben mir auch geholfen beim Stillen. Und in dem Moment war für mich das Stillhütchen auch gut, weil es eben eine Barriere geschaffen hat. Und mein Sohn hat einfach Blut erbrochen, weil er so viel Blut aus meinem Brustwarzen getrunken hat, dass man quasi dachte, er bricht Blut, obwohl das quasi nur das war, dass er aus meinem Brustwarzen getrunken hat. Also in der Hinsicht war es ein bisschen dramatisch, was das Stillen angeht. Aber ich habe dann auch, als ich wieder zu Hause war, am ersten Tag, wo wir nach Hause gekommen sind, an dem Montag, habe ich mich sofort um eine Stillberaterin gekümmert, weil ja, ich habe diesen Hormonabfall ganz extrem gespürt und mir ging es am Tag, als wir nach Hause gekommen sind, gar nicht gut. Und eben das Stillen hatte ich das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie alles neu lernen, von diesem Krankenhausbett nach Hause. Und genau mit dieser Stillberaterin ging es dann aber ganz, ganz schnell bergauf und es hat echt super funktioniert. Ich hatte eher ein bisschen zu viel Milch auch als zu wenig. Das heißt, das war bei mir auch gar kein Thema zum Glück. Und ja, ich war auch so froh. Also so Bindungsprobleme hatte ich wirklich, also würde ich sagen, hatte ich wirklich gar nicht, obwohl eben die Geburt so verlaufen ist und die Zeit direkt danach.
Wie ist die Narbe verheilt und wann fing bei dir dann diese bewusste Aufarbeitung der Geburt an und dann auch ja das Interesse, selber Doula zu werden?
Die Aufarbeitung der Geburt, ja, ich glaube, das habe ich sehr, sehr spät erst angefangen. Ich würde sagen, es hat erst kürzlich richtig begonnen, dass ich ich wusste immer, das ist was, mit dem sollte ich mich eigentlich beschäftigen. Und ich wollte es aber nicht ganz. Mein Mann und ich haben auch einfach, ich weiß, also 10 Monate gar nicht mehr über die Geburt gesprochen. Also es war wirklich so, wir beide haben uns einfach ganz auf andere Sachen konzentriert. In Bezug auf der Narbe war es ähnlich. Ich hatte jetzt nie ein großes Problem mit meiner Narbe. Die hat jetzt, ja, also die war irgendwie okay für mich, dass sie da ist. Sie ist zum Glück auch wirklich gut geheilt. Also diese oberflächliche Heilung, von der man so spricht, die war bei mir super problemlos. Und ja, aber ich habe mich dann trotzdem auch mit meiner Narbe nicht viel beschäftigen wollen. Ich habe sie, also diese Narbenmassagen und alles Mögliche, was einem da empfohlen wird, also wurde mir auch von der Hebamme und der Gynäkologin empfohlen, habe ich gar nicht gemacht. Irgendwie, also ja, wollte ich anscheinend nicht. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht, aber wird auch einen Grund haben. Und genau, bezüglich Doula werden, das war eben schon vor meiner Geburt ein Gedanke, weil ich eben diesen Beruf so schön finde und bei der Doula auch mitgekriegt habe, einfach, was das Großartiges ist. Und ich habe dann, nachdem bei mir diese richtige, wie soll ich sagen, Neugeborenenzeit oder diese Baby-Bubble, in der ich so 3-4 Monate war, als die dann vorbei war, habe ich gemerkt, dass das nur Mama sein und mich sonst mit nichts beschäftigen irgendwie und nur zu Hause sein, hat mir nicht gut getan. Aber es war für mich wichtig, irgendwas anderes zu haben, mit dem ich mich beschäftigen kann, was eben nicht mit meinem Sohn zu tun hatte, sondern etwas nur für mich war.
Und dann fing die Doula-Ausbildung an.
Genau.
Vielen lieben Dank, Miriam, dass du uns so detailreich auf deine Geburtsreise mitgenommen hast. Wo können denn Frauen in Wien, die eine Doula suchen, dich finden?
Über Instagram und sonst, telefonisch. Da kann ich dann auch meine Telefonnummer eben für die Notes hergeben und per E-Mail auch. Aber falls man mal ein bisschen was über mich herausfinden möchte auch, dann glaube ich, ist Instagram eine gute Anlaufstelle für so Erstkontakt.
Gut, dann vielen lieben Dank dir und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Dankeschön, dir auch und danke, dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte.
Das war die Geburtsgeschichte von Miriam. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du den Podcast unterstützen würdest. Du kannst zum einen den Podcast abonnieren, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn du mir bei Apple Podcast eine Sternebewertung hinterlassen könntest und dazu noch ein paar Worte schreiben würdest, würde mir das sehr helfen. Genauso ein Kommentar unter der Folge bei Spotify. Das hilft mir einfach, dass der Podcast in den Podcast-Charts höher gerankt wird und dadurch mehr Menschen angezeigt wird, dass immer mehr Menschen einfach diese Geburtsgeschichten hören können. Und wenn du mich finanziell unterstützen möchtest, kannst du das tun auf buymeacoffee.com/geburt. Das hilft mir einfach, dass ich den Podcast nach wie vor kostenlos für alle anbieten kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.